Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema im Gepäck. Wobei, was sage ich da? Wir haben viele spannende Themen heute für euch dabei. Denn wir sprechen mit Marc Klein, CDO der Ergo-Versicherung, über unsere gemeinsame Leidenschaft. Marc, viele kennen dich bereits von LinkedIn, Vorträgen oder anderen sozialen Plattformen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, stell dich und deine Rolle doch zum Start einmal kurz vor.
Ja, hallo Dominik. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und freue mich auf diesen Podcast. Vielleicht kurz zu mir. Marc Klein, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Vom Hintergrund her bin ich Ingenieur und Betriebswirt. Habe 20 Jahre in der Telekommunikation verbracht, in diversen Rollen und bin seit 2016 bei der Ergo. Bei der Ergo habe ich eine Doppelfunktion. Ich bin einmal Vorstandsvorsitzender der Ergo Digital Ventures und damit verantwortlich für das Geschäft mit Partnern, wie das klassische Embedded Insurance mit Partnern wie einer BMW, wie einer Amazon oder wie einer TUI Travel. Und ich bin parallel der Chief Digital Officer der Ergo-Gruppe und damit verantwortlich für die digitale Transformation der gruppenweiten digitalen und innovativen Projekte.
Ja, klasse. Dann starten wir doch direkt einmal los. Du hattest eben gesagt, dass du aus der Telco-Branche kommst. Die ist natürlich an sich schon mal super spannend. Vielleicht magst du uns verraten, was ist so besonders und wie unterscheidet sich vielleicht auch die Telco-Branche von anderen Branchen?
Ja, jetzt muss man ja sagen, dass die Branchen schon stark unterschiedlich sind, weil natürlich ist die Telekommunikationsbranche, speziell die Mobile-Telekommunikationsbranche, deutlich jünger. Und damit haben die natürlich auch ganz andere Infrastrukturen gebaut, basierend auf anderen Technologien. Und was man aber kulturell, was ich festgestellt habe, ist vor allen Dingen die Taktung. Also die Telekommunikation ist viel kürzer getaktet, weil natürlich diese Technologiezyklen 3G, 4G, 5G, die geben auch schon ein bisschen die Taktung von so einer Industrie vor. Und da ist natürlich die Versicherungsbranche viel längerfristig orientiert und hat einen viel längeren Atem. Das zweite ist die Fertigungstiefe. Also in der Telekommunikation kauft man natürlich viel Technologie zu, sei es von den Netzausrüstern oder sei es eben auf der IT-Seite. In der Versicherung haben wir in der Vergangenheit noch viel Software selber entwickelt. Ja, eigenprogrammiert. Das ist eine ganz andere Fertigungstiefe, die ist viel, viel dünner in der Telekommunikationsbranche. Und was für mich einer der größten Unterschiede war, in der Telekommunikationsbranche hat man verstanden, dass Erster sein, schnell sein, einen Wert hat. Das sieht man sehr stark an den Marktanteilen in der mobilen Telekommunikation. Der Erste hat so meistens 40%, der Zweite dann 35 und der Dritte hatte dann halt noch die 25 und wenn noch einer dazu kam, hat er noch weniger Marktanteile gehabt. Und Marktanteile sind wichtig, weil man natürlich so ein Netz bauen muss, ob man einen Kunden hat oder 10 Millionen. Ne? Und das ist schon ein großer Unterschied. In der Versicherung war es eher so, na, der Erste hat mal gelernt, da hat man zugeguckt und wenn man sicher war, das funktioniert, ist man eher reingegangen. Und das sind schon Unterschiede. Plus, in der Telekommunikation war Wachstum eigentlich immer gut, weil man hat das Netz und wenn das Netz mit Kunden gefüllt wird, also viele Kunden akquirieren, war ein Zeichen von Erfolg. In der Versicherung, wenn man sehr, sehr viele Kunden gewinnt, muss man eher kritisch drauf gucken, weil man auf einmal Risiken kriegt, die vielleicht kein anderer haben wollte und sich damit das Ergebnis ziemlich verhagelt. Also die Branchen sind schon stark unterschiedlich, haben aber auch, muss man sagen, viele Gemeinsamkeiten.
Ja, klasse. Dann lass uns doch mal mit Blick auf die Versicherungsbranche zum Thema Digitalisierung und Innovation sprechen. Siehst du da auch Unterschiede?
Ja, also als ich 2016 den Switch gemacht habe nach 20 Jahren Telekommunikation, hat man schon gesehen, dass die Themen wie zum Beispiel Smartphone im Beginn waren, in der Versicherungsbranche dort einen Platz einzunehmen. Und das Thema Digitalisierung ist da so erst richtig in den, sag ich mal, in das volle Verständnis der Branche gerückt. Ja, ich war einer der ersten Chief Digital Officers, die kreiert wurden, aber es sind unheimlich viele nachgekommen. Deshalb wäre mein Empfinden war so, dass wir zu dem jetzigen Zeitpunkt schon die Versicherungsbranche hinterher war, vielleicht so 5 Jahre, 6 Jahre, wo man das Thema schon eher aufgegriffen hat. Was man aber sagen muss, ist, dass die Versicherungsbranche sehr stark in der Umsetzung und Exekution ist und wir seitdem sehr, sehr viel passiert ist. Also das Thema Digitalisierung ist im Kern der Branche angekommen und es wird auch investiert und wirklich transformiert und gerade der Umsetzungswille in der Versicherungsbranche ist extrem stark, auch mit einer langfristigen Sicht auf das Ganze und das macht es natürlich sehr, sehr interessant. Also meiner Einschätzung nach, wenn ich mir jetzt neue Technologien angucke, die werden gleichzeitig in der Telekommunikation als auch in der Versicherungsbranche eingesetzt, ausprobiert und implementiert.
Das ist ein sehr interessanter Wandel. War es vielleicht auch die Langfristigkeit, die dich bewogen hat, in einer eher traditionelleren Branche zu wechseln?
Ja, natürlich. Das Langfristige, muss ich sagen, das habe ich damals noch gar nicht so gesehen. Die Erkenntnis kam später dazu. Also was mich eigentlich bewogen hat, waren zwei Sachen. Das eine war die Rolle an sich, diese Kombination von einer Transformationsrolle, aber eben auch ein Geschäftsfeld verantworten, wo man selber transformieren kann. Das ist eine schöne Rolle, die mich wirklich gereizt hat von der inhaltlichen Art. Und das Zweite ist, wir haben ja als Versicherung eigentlich ein Produkt, was theoretisch zu 100% digitalisierbar ist. Ja? Und damit spielt natürlich Digitalisierung in unserer Industrie nochmal eine viel größere Rolle als in anderen Industrien, wo man physisches Produkt hat. Ja? Und das waren die beiden Sachen, die mich wirklich bewogen haben, die Rolle bei der ERGO anzunehmen. Und das Dritte, was dann nachher dazu gekommen ist, dass die Produkte, und da war ich, muss ich sagen, als ich gestartet habe, deutlich skeptisch. Ich habe jetzt gedacht, was sind das für Produkte? Unsere Produkte haben einen sozialen Zweck. Wir helfen Menschen, Risiken abzugeben, ein sorgenfreieres Leben zu genießen. Und das ist einfach schön, diese Produkte zu haben. Und immer, wenn es zu dem Punkt kommt, dass unsere Kundinnen und Kunden Schaden haben und sehen, wie einfach und schnell ihnen geholfen wird, dann verstehen die auch und sehen und erfahren den Wert von Versicherungen. Und das ist ein unheimlich soziales Produkt, aber es ist auch ein Produkt, was die Wirtschaft unterstützt, ja, was den Menschen Sicherheit gibt. Und das ist wirklich schön, in so einer Branche zu sein. Und ich muss sagen, ich bin hier auch wirklich vollkommen angekommen und mir macht es auch wirklich sehr Spaß.
Du warst ja auch einer der ersten CDOs der Branche und verantwortest auch das Themenfeld Digital Ventures. Was waren denn deine Fokusthemen damals und wie hast du deine Strategie entwickelt? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also mir war klar, dass wir eine Digitalisierungsstrategie brauchen. Also wir müssen formulieren, was das für uns als ERGO bedeutet und wie wir das entwickeln wollen. Weil sonst hat Digitalisierung immer die Gefahr, alles zu sein und damit eben auch nichts zu sein. Ja, ich sage immer, also ich bin nicht dafür zuständig, dass die PCs im Unternehmen laufen und auch nicht, dass die Handys erreichbar sind. Ja, aber da wird häufig dann gesagt, ja, aber Herr Klein, Sie sind doch Chief Digital Officer, jetzt sorgen Sie mal dafür, dass die PCs ordentlich laufen und dass wir gute Software drauf haben. Mir war sehr klar, im Kern ist die digitale Transformation eine Geschäftsmodelltransformation. Und das muss man sich angucken. Das hat man gesehen, wo manche Branchen stark verändert wurden, wie zum Beispiel die Musikbranche oder die Fernsehbranche mit Musik, mit Spotify und die Fernsehindustrie mit Netflix. Und wir müssen uns fragen, gibt es bei uns auch diesen Moment, wo sich das massiv verändert? Oder nutzen wir digitale Technologien, um unser Geschäftsmodell besser zu machen? Probieren wir neue Sachen aus und bauen wir möglicherweise neue Geschäftsmodelle. Und das war das, was wir beschrieben haben. Das ist es im Wesentlichen im Kern. Dann braucht man noch das Thema Kultur dazu. Also eine digitale Transformation ist im Wesentlichen eine kulturelle Transformation, weil wenn die Menschen im Unternehmen sagen, Digitalisierung will ich aber nicht, dann kann kein Chief Digital Officer der Welt erfolgreich sein. Und man muss Technologien beherrschen und wirklich können. Und das ist so, war für mich nachher der Kern von unserer Digitalisierungsstrategie. Und die zu formulieren und die zu kommunizieren ins Unternehmen und zu sagen, es ist wichtig, dass ihr alle versteht, was in der Digitalisierung steckt, das war wichtig, weil sonst wäre das immer, ja, wir hätten nicht fokussiert das abarbeiten können. Man wird ja häufig gefragt, dieses kulturelle Transformation, das sagen ja viele, was steckt dahinter. Nachher geht es darum, die Menschen zu begeistern, die diese digitalen Geschäftsmodelle und die digitalen Technologien gemeinsam umzusetzen, weil es ohne sie nicht geht. Und wenn man das erreicht, kriegt das eine unheimliche Geschwindigkeit. Und bei Digitalisierung braucht man eben, da gibt es nicht so die eine Lösung, sondern man muss das über viele kleine bis mittelgroße, große Projekte treiben. Und dazu braucht man die Menschen im Unternehmen, sonst geht das nicht.
Jetzt haben wir ja das Jahr 2023 und seitdem ist vieles passiert. Du hast bestimmt auch ein paar Niederlagen erlebt während deiner Reise. Beide Aspekte daher in einer Frage. Was musstest du denn Großartiges an der Strategie anpassen? Was hat nicht so geklappt? Und was waren auch deine größten Erfolge und worauf bist du am meisten stolz?
Ja, also vielleicht, was wir, ich hatte ja erwähnt, dass Technologie eigentlich bei uns immer mit im Fokus stand. Und 2016, da erinnerst du dich ja auch noch dran, Herbert, haben wir vor allen Dingen mit Advanced Analytics und Big Data gestartet als Technologie. Und wir haben festgestellt, dass wir mehr Technologien als Kompetenzcenter brauchen, dass die eine eben nicht ausreicht und sind gezielt 2016 mit Advanced Analytics gestartet. 2017 haben wir das Thema Robotics und Artificial Intelligence dazugenommen, Künstliche Intelligenz, und da das Kompetenzcenter erweitert und aufgebaut, sind dann 2018 zum Thema Voice gekommen, damals noch Alexa, jetzt sehr stark entwickelt in Richtung Phonebots. Wir sind 2019 dann mit Virtual Reality gestartet und 2021 mit Process Mining. Und da habe ich gesehen, mit einer Technologie alleine, das reicht nicht, man muss mehrere Kompetenzcenter aufbauen, die haben wir sukzessive erweitert. Wir haben auch, was man so klassisch als Neuausrichtung oder Pivot bezeichnet, wir haben bei Nexible gesehen, und da sind wir damals mit Kfz gestartet, weil der Markt auch, sagen wir mal, online stattgefunden hat. Ja. Und deshalb haben wir als Kfz-Spieler in Deutschland mit der Nexible gestartet, haben auch ein gutes Portfolio aufgebaut, mussten aber über die Zeit erkennen, dass wir da uns neu ausrichten müssen. Und auch das ist Teil von einem Lernen, ja, wo wir gesehen haben, Kfz online in Deutschland ist schwer profitabel hinzustellen, vor allen Dingen, weil man große Technologiespiele hat, von denen man abhängig ist, und eben die Aggregatoren, die sich im Markt bewegen, und da seinen Punkt zu finden, wo man wirklich wirtschaftlich erfolgreiches Geschäft schreiben kann, das war schwierig. Wir haben weitere Sachen neu ausprobiert und haben uns jetzt ausgerichtet auf das Thema Reise und Gesundheit. Und da muss man sagen, da ist wirklich Potenzial. Vor allen Dingen, weil, und das ist ja wichtig, rein digital adressiert vor allen Dingen junge Kunden. Junge Kunden sind im Kfz eine Herausforderung, weil die nicht so ein gutes Risiko sind. In Reise sind die ein sehr gutes Risiko. Und da mussten wir lernen, dass wir uns da neu ausrichten müssen. Das haben wir aber auch gemacht. Und ich muss auch sagen, es hat hervorragend geklappt.
Und dein persönlich größter Erfolg, der darf natürlich auch nicht fehlen.
Ja, das ist immer schwierig. Also ich sag's ganz, für mich ist es wahrscheinlich die kulturelle Transformation, die wir mit Robotics erreicht haben. Wir sind dafür auch sogar ausgezeichnet worden, und zwar nicht für die Technologie, sondern für die kulturellen Aspekte, also wie wir das implementiert haben. Wir haben ja 2017 entschieden, dass wir es machen, haben und was uns da gelungen ist, die Menschen innerhalb der Ergo sowohl in Deutschland als auch international von dieser Technologie zu begeistern. Und es war wirklich so, dass die Menschen die Angst vor den Robotern voll verloren haben. Wir haben die Technologie entmystifiziert, wir haben erklärt, was sie kann, was sie eben auch nicht kann. Wir haben gesagt, diese Technologie befreit euch von den wirklich lästigen Aufgaben. Und ihr könnt die Sachen machen, die wirklich wichtig sind, die euch Spaß machen. Und wir haben vor allen Dingen die ersten, und das waren echt alles Kolleginnen, auf die Bühne gestellt, und die haben beschrieben, wie die Roboter ihnen helfen. Und was dann passiert ist, ist, dass die Leute in der Organisation gesagt haben, och, ich hätte aber auch gern mal so einen Roboter. Und die haben angefangen, das proaktiv zu bestellen. Und zwar über alle Hierarchieebenen hinweg. Manchmal war es ein Bereichsleiter, manchmal Abteilungsleiter, manchmal die Gruppenleiterin und manchmal die Kollegin, die gesagt hat, übrigens, ich hätte auch gern einen. Das ist so weit gegangen, dass die Roboter Namen bekommen haben, die sich immer die Bereiche ausgedacht haben. Und es gab sogar wirklich Geburtstagsfeiern. Der ist jetzt ein Jahr da, wir sind so froh. Und was halt passiert ist, ist, das hat den Menschen gezeigt, dass sie keine Angst haben müssen vor der Digitalisierung. Und das ist wichtig. Das ist wirklich entscheidend, weil damit sind man viel offener, auch für die anderen Technologien. Die haben ja schon erfahren, was das bedeutet. Und diese Grundlage damit zu legen, das war das Fundament für unsere kulturelle Transformation. Und das hat, muss ich sagen, die Ergo nachhaltig verändert.
Ja, der kulturelle Aspekt ist auf jeden Fall der spannendste daran.
Total. Und das ist auch der entscheidende, ne? Technologisch, ich habe noch nicht gesehen, dass es technologisch gescheitert ist. Das mag mal passieren, manchmal, ne, kommt man an die Grenzen. Das ist aber selten. Kulturell passiert das viel, viel häufiger. Dass Leute sagen, bei uns geht das nicht. Wir sind zu klein. Ja, es sagt ja keiner heute mehr, das haben wir immer schon so gemacht, sondern heute kommt eher, bei uns können wir diese Technologie nicht einsetzen. Ja? Und da muss man gucken, da ist es wichtig, dass man den Menschen die Angst nimmt, neue Sachen auszuprobieren. Und nachher geht es darum, Technologien muss man erfahren in der Implementierung. Dass die Menschen wirklich verstehen, was passiert da. Dass die Kolleginnen und Kollegen sehen, okay, das kann es nicht. Ich habe meine Rolle, weil die digitalen Technologien, und das gilt meiner Meinung nach für alle, die machen die Arbeit nachher menschlicher. Warum? Weil wir natürlich die Menschen befreien von dem Repetitiven und das Kreative, das Emotionale, das werden die Menschen ausfüllen, weil wir da richtig gut sind und besser als die Maschinen.
Wenn man sich jetzt einmal die verschiedenen Segmente eines Unternehmens anschaut, welche Segmente sind die, die am meisten von der Digitalisierung aus deiner Perspektive profitieren? Also mit klassischen Segmenten meine ich damit Vertrieb, Betrieb, Schadensabteilungen, Kundenservice etc.
Also da muss man sagen, die Digitalisierung arbeitet an der kompletten Wertschöpfungskette der Versicherung. Und alle Bereiche sind gleichmäßig, können gleichmäßig dadurch besser werden. Das hat ja so ein bisschen gestartet im Bereich Vertrieb, ne, weil man gesagt hat, okay, wir wollen auch online was verkaufen, steckte so ein bisschen damals der Händler, müssen Online-Marketing machen, die Kundenschnittstelle digitalisieren. Dann ging es aber auch natürlich weiter in dem Thema Betrieb, wo man gesagt hat, wir brauchen ein Kundenportal und müssen das machen und bauen das. Und jetzt ist auch sehr stark das Thema Schaden dazugekommen mit einer Online-Schaden-Meldestrecke, aber auch mit künstlicher Intelligenz, ne, die eigentlich auch über alle Bereiche der Wertschöpfungskette wirkt. Deshalb, Technologie ist meiner Meinung nach aus unserer Branche nicht mehr wegzudenken. Mich interessiert eigentlich nur, wie können wir noch schneller bei der Implementierung werden? Weil die Werte wirklich, die Ergebnisse sind wirklich super. Ja? Weil wir sehen das, dass wir über künstliche Intelligenz viel besser klassifizieren können. Vorne, wenn der Kunde was reinbringt. Wir können bessere Routings machen. Ja, wenn ich ein Lead habe, der online gestartet hat, wie gebe ich den weiter in unsere Agentur? Kann ich mittlerweile berechnen. Ich kann prüfen, ob es Fraud gibt bei Schäden, ja, über Technologien. Und deshalb muss man sagen, da kann ich nur empfehlen, sich nicht zu beschränken. Die ganze Wertschöpfungskette bietet breite und große Möglichkeiten, über Technologien optimiert zu werden. Und ich sehe das zum Beispiel, wenn wir nochmal zu den Robotern kommen. Die arbeiten in allen Bereichen unserer Wertschöpfungskette.
Du hast jetzt ja öfter von Technologien gesprochen und auch gewisse Technologien direkt angesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht die Schlüsseltechnologien, die dich auch beschäftigen? Was ist der Treiber an Innovation und Digitalisierung? Welche Technologien können das aus deiner Sicht sein?
Also vielleicht dazu, und das muss ich nochmal sagen, die Treiber für die Adaption von Technologien ist die kulturelle Transformation und die Entmystifizierung dieser Technologie. Und es ist wichtig, dass man den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zeigt, das kann die Technologie und das kann die nicht. Ja? Und ich nenne mir das Beispiel mit, und die Technologie ist gerade jetzt, also Robotics ist schon wird sehr lange genutzt, ja, die Technologie ist bekannt, da gibt es keine Überraschungen. Ne? Das Thema Künstliche Intelligenz war so ein Hype 2017, 18, das ist mittlerweile voll in der Nutzung angekommen. Ja? Und zwar nicht nur über das Thema Chat, seitdem es ChatGPT gibt. Da ist es jetzt viel diskutiert. Aber vor allen Dingen diese Large Language Models setzen wir seit 2020 ein bei der Ergo. Das ist dann das BERT Model von Google. Aber wir nutzen das, um unsere Dokumente zu klassifizieren. Und da sehe ich eine große Veränderung. Aber natürlich müssen die Kolleginnen und Kollegen verstehen, was Was ist das? Was kann die Technologie? Was kann die eben auch nicht? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich anschaut und das erfahrbar macht und die Angst vor den Technologien oder die Sorge vor den Technologien auch wirklich nimmt. Ja. Und dann sind das wirklich schon für unsere Branche meiner Einschätzung nach die Industrien, die ich genannt habe. Robotics hängt sehr stark von der IT-Infrastruktur ab, die man hat, aber das ist eine Technologie, die funktioniert hervorragend. Die ist dann erweiterbar um KI-Künstliche-Intelligenz-Elemente. Aber Künstliche Intelligenz ist der Treiber, der uns die nächsten Jahre massiv beschäftigen wird, weil wir von regelbasierten Systemen jetzt in Systeme, die durch Machine Learning unterstützt werden, reingehen. Und wir sind bei den regelbasierten Systemen sozusagen am Automatisierungs- und Optimierungsende angekommen, ne? Und natürlich das Thema Phonebots und Process Mining zählt auch dazu.
Jetzt warst du ja auch vor knapp 2 Wochen in den USA. Erzähl uns noch einmal, was passiert dort gerade, was sind die neuesten Entwicklungen?
Ja, das war schon, aber da muss ich sagen, also zwei Themen. Ich habe einmal die Kolleginnen und Kollegen von unserem Munich Re Ventures dort getroffen und ich war bei Meta und habe mit den Kolleginnen und Kollegen dort gesprochen. Und das waren im Wesentlichen zwei Themen, die massiv diskutiert werden. Das eine war damals schon ChatGPT, das ist dann so, würde ich sagen, 4 Wochen später auf einmal in Deutschland hochgepoppt, rübergeschwappt, wo die Leute wirklich gesagt haben, also ganz ehrlich, ich nutze gar kein Google mehr, ich gehe jetzt hier in ChatGPT und lass mir die Fragen beantworten. Und da hat man gesehen, das hat die ganze Tech-Branche wach gemacht. Also wirklich. Ich glaube, da hat keiner mitgerechnet, dass das so eine Breite annimmt. Ja, und so den Talk da an der Kaffee-Corner war im Wesentlichen, wow, was macht das jetzt? Jetzt muss aber Google sich auch überlegen, was sie machen, ja. Also diese Monopol auf Suche, das war sehr, sehr heiß diskutiert. Und ich habe mich sehr stark mit dem Thema Virtual Reality und Metaverse auseinandergesetzt bei Meta, wo die uns gezeigt haben, was passiert, welche Hardware wird es geben, wie gehen wir von Virtual Reality in Mixed Reality rein, welche Plattformen gibt's dort und wie wird dieses Metaverse über die Jahre entstehen, wie wird die Hardware Roadmap sein, wie werden die Partnerschaften sich entwickeln? Und da muss man sagen, sind die Amerikaner sehr, sehr aktiv unterwegs mit wirklich vielen Investitionen in diese moderne und neue Technologien.
Jetzt seid ihr ja auch ein Unternehmen, das in der Außenwahrnehmung sehr stark auf das Thema Metaverse setzt. Ist ja auch eher selten, dass man tatsächlich schon praktische Beispiele da in der Praxis sieht. Wie ist es denn tatsächlich? Nutzt ihr das denn aktiv oder ist es eher so eine Art Marketing-Gag?
Nee, also in keinster Weise. Also für uns ist das Thema Virtual Reality und dann die Zukunft in Richtung Metaverse ist für uns eine Sache, wo wir sagen, das hat ein Riesenpotenzial. Wo wir uns als Versicherung auch wirklich nochmal klar positionieren können. Wir haben 2019 begonnen, also vor der Pandemie, die Technologie im Lab in Berlin auszuprobieren. Und seit 2020 mache ich alle meine Bereichsleiter-Meetings in Virtual Reality. Alle 2 Wochen, jedes Mal. Ich habe kein physisches Meeting mehr gemacht. Seit 2020. Wir haben unsere Avatare, wir tauschen uns aus. Auch natürlich, um zu lernen, wo sind die Limits bei der Technologie, was geht und was geht nicht. Wir kommen jetzt gerade dazu, dass wir sagen, wir müssen eigentlich diese virtuelle Umgebung noch mal stärker nutzen, um unsere Zusammenarbeit zu intensivieren. Ja, da probieren wir gerade was aus, wo wir sagen, muss man das nicht anders darstellen? Müssen wir nicht sozusagen dass jeder Bereichsleiter sich wirklich hinstellt und seinen eigenen Bereich auch immer mit vorstellen kann und zeigen kann, was da passiert und das erfahrbar macht im virtuellen Raum. Da sind wir gerade dabei, viele neue Sachen auszuprobieren. Und wir haben auch jetzt die ersten Board-Meetings gemacht in Virtual Reality. Ja, das ist was, wo wir wirklich ausprobieren. Und es ist meiner Einschätzung nach besser als Videokonferenzen, weil dort keiner ein Handy rauszuckt. Das geht nicht. Alle sind da. Die Avatare, man sieht mittlerweile die Augen, man sieht den Mund, man sieht die Mimik, man erkennt Körpersprache, dreht er sich weg, dreht er sich hin, was macht er? Und da entsteht jetzt schon viel, aber das wird noch viel, viel weitergehen. Des Weiteren haben wir sehr schnell erkannt, dass das Thema Training für uns sehr relevant ist. Wir haben ein Vertriebstraining entwickelt, wirklich mit Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben das eingesprochen. Vertriebstraining IDD relevant. Wie sieht die Gesprächsführung aus? Wie muss ich das machen? Und wir haben die Möglichkeit, dass der dass die Agentur wirklich sagen kann, ich möchte jetzt mal den aggressiveren Kunden, ich möchte den schüchternen Kunden. Und in dieser, und man spricht ja immer von immersiv, also man ist nach einer Zeit wirklich in dem Raum drin. Und man hat das Gefühl, man führt die Gespräche. Und man steht da und man spricht auch mit den Avataren. Und das ist jetzt, wird angerechnet auf die IDD-Trainingszeit. Im Sommer sind die ersten 500 Agenturen, die damit ihre Trainings machen. Rein in Virtual Reality.
Marc, das sind doch wunderbare Abschlussworte zur heutigen Episode. Ich bin völlig geflasht am Freitagmorgen. Viele spannende Impulse, die einen auch nochmal zum Nachdenken anregen, tatsächlich nochmal das ein oder andere anders anzugehen. Viele, vor allem auch praktische Insights, wie ihr bei der Ergo das Thema digitale Transformation wirklich greifbar und erlebbar macht. Ist ja meistens auch so ein großes Buzzword, wo alle so versuchen umherzuschiffen, jeder versucht mitzureden und wenig praktische Beispiele. Insofern sehr, sehr spannende Insights an der Stelle. Für mich war ein großes Highlight. Technologie erlernt man nicht durch PowerPoint, wahre Worte. Insofern können wir nur ermutigen, die Punkte anzugehen, auszuprobieren und vor allem am Ende des Tages auch Technologie erlebbar machen. Von dem her vielen Dank für den heutigen Austausch und die spannenden Insights. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage meinerseits für alle die, die sich mit dir austauschen möchten. Wenn sie die Gelegenheit haben, wo und wie erreicht man dich denn am besten?
Am besten wahrscheinlich über LinkedIn.
Sehr schön. Packen wir natürlich auch in die Shownotes. Da ist der Weg zu dir noch viel, viel kürzer. Danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Lasst uns wie immer gerne eine Bewertung da. Und zum Abschluss macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.